Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. 8 Tage braucht das Wasser von der tschechisch-deutschen Grenze bis nach Hamburg, wenn es die Elbe entlang fließt. Der Autor Burkhard Müller ist diesem Wasser gefolgt, schon vorher an der Elbe in Tschechien und dann einmal quer durch Deutschland. Er hat viel gesehen dabei, Weltkulturerbe, Biber. Er erzählt von Beinhäusern und Schauerleuten, von der Kettenschifffahrt und von teurem Porzellan. In seinem Buch Die Elbe, Porträt eines Flusses. Und gleich reisen wir mit diesem Buch die Elbe entlang. Wenn Sie noch überlegen, was Sie im Sommerurlaub machen können, ich kann eine Radtour an der Elbe sehr empfehlen. Ich habe selbst fast den ganzen Fluss beradelt zwischen der Grenze zu Tschechien und Cuxhaven. Ich fand das ausgesprochen schön. Und Sie hätten jetzt den Vorteil, dass Sie mit einem neuen Buch einen interessanten Begleiter mitnehmen können auf diese Tour. Mit dem Buch Die Elbe, Porträt eines Flusses von Burkhard Müller. Der lebt im sächsischen Chemnitz und dort ist er jetzt für uns im Studio. Guten Tag, Herr Müller.
Guten Tag, Herr Mayer.
Jetzt habe ich mit dem Elberadfahren angefangen. Dabei hatte ich in Ihrem Buch den Eindruck, dass Sie die Elberadler jetzt gar nicht so besonders schätzen. Sie schreiben zum Beispiel mal über die Kopfbedeckung der Elberadler, diese seltsam stromlinienförmigen Helme, Schlappen, Rundhütchen oder Kappen eines Sports, den sie nicht treiben. Das ist nicht Ihre Fortbewegungsform an der Elbe, nicht wahr?
Nein, wenn man den Fluss in seiner gesamten Länge wirklich bereisen will, dann mehr als 1000 Kilometer, wenigstens für jemanden, der so unsportlich ist wie ich, ist okay. Das nichts. Nicht mal als E-Bike.
Okay, Sie sind gelaufen, mit dem Auto entlang gefahren. Sie kommen ursprünglich aus Würzburg, sind aber jetzt seit gut 30 Jahren in Chemnitz zu Hause. Mhm. Und in dieser Stadt vereinigen sich zwei Bäche mit den schönen Namen Würschnitz und Zwönitz zur Chemnitz.
Ja.
Und die drei, die Würschnitz, die Zwönitz, die Chemnitz, die haben Sie praktisch zur Elbe hingeführt. Oder wie sind Sie zu diesem Buch gekommen?
Das war ein Vorschlag von meinem Verlag. Ursprünglich habe ich daran gedacht, vielleicht ein Buch über Ostkunst zu machen. Dann haben wir ein bisschen hin und her verhandelt und schließlich ist ein Buch über die Elbe rausgekommen, was ja auch überwiegend den Osten Deutschlands betrifft.
Und Sie folgen der Elbe sehr lange durch Tschechien, durch Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, also eben durch den Osten, wie Sie sagen. Ich hatte jetzt den Eindruck, dass Sie das Buch vor allem für Leserinnen und Leser im Westen Deutschlands geschrieben haben. Sie sagen zum Beispiel in der Einführung, zwei große deutsche Flüsse gibt es, den Rhein und die Elbe. Der eine, an den alle zuerst denken, ist der Rhein. Und da hat so der Ostdeutsche in mir gesagt, nee, Herr Müller, ich denke zuerst an die Elbe als großen Fluss in Deutschland. Und das werden die Leute in den Elbestädten Dresden, Wittenberg, Magdeburg bestimmt auch tun. Also haben Sie vor allem an westdeutsche Leser gedacht?
Ich habe an alle deutschsprachigen Leser gedacht und die Westlichen sind in der Mehrheit. Ich stehe ja auch irgendwo dazwischen. Ich bin seit mehr als 30 Jahren aus dem Westen weg und im Osten. Ich bin also selber eine gesamtdeutsche Existenz, würde ich mal sagen.
Jetzt schreiben Sie am Anfang viel über die Elbe in Tschechien, über die Orte an der Elbe dort, unter anderem über die Weltkulturerbestätte Kutná Hora. Erzählen Sie uns mal bitte, was für ein Weltkulturerbe gibt es dort?
Kutná Hora ist eine mittelalterliche Silberstadt. Das heißt, das ist sehr reich geworden, als es noch viel Silber gab. Und dann, wie bei vielen solchen Städten, auch in Sachsen, kam dann das billigere Silber aus der neuen Welt und der Bergbau stockte und die Stadt ist mehr oder weniger so geblieben, wie sie vor 500 Jahren war. Und das sieht natürlich heute alles sehr romantisch aus und die Touristen kommen gerne.
So ein kleines Prag schreiben Sie auch an einer Stelle, ne?
Ja, das hat große Ähnlichkeit mit Prag und ich denke mal, da kommen auch viele Prag-Touristen hin. Das ist ein Tagesausflug von Prag weg. Noch sind es nicht ganz so viele, aber Tendenz steigend.
Man kriegt jedenfalls Lust, auf jeden Fall nach Kutná Hora zu reisen. In einer anderen tschechischen Elbestadt in Ústí haben Sie sich eine Ausstellung angesehen mit dem Titel Naši Němci, unsere Deutschen. Wie werden unsere Deutschen denn da präsentiert?
Ja, das ist eine höchst heikle Sache. Die Deutschen haben ja mal fast ein Drittel der Bevölkerung Böhmens wenigstens gebildet. Und die wurden ja alle 1945 mit sehr großer Härte vertrieben. Und was mich interessiert, wie denken die, die heute in Ústí leben, das war früher eine fast rein deutsche Stadt, an die Deutschen? Und da kann man so dieses und jenes feststellen. Zum Beispiel, dass man die Sache doch am liebsten historisch sieht und ein bisschen ins Mittelalter zurückgeht. Und die eigentliche Vertreibung, die nimmt dann eher so die letzten zwei Räume hinten ein. Also wird nicht verschwiegen und so, aber man setzt die Akzente entsprechend.
Mhm. Sie schreiben ja auch Literaturkritiken, Herr Müller. Sie haben schon andere Reisebücher geschrieben. B, eine deutsche Reise heißt eins. Mhm. Oder Deutsche Grenzen, Reisen durch die Mitte Europas. Bei diesem Buch, Sie mussten ja strikt auswählen, denn es gibt an der Elbe natürlich viel, viel mehr zu sehen, als Sie in 300 Seiten beschreiben konnten. Hatten Sie dabei jetzt darüber hinaus, dass Sie der Elbe folgen, sowas wie einen roten Faden im Kopf für das, was Sie auswählen?
Der rote Faden, dem ich folge, ist natürlich die Elbe, der Fluss. Das ist das Schöne, wenn man eine genau vorgegebene Strecke hat. Also diese äußere Form ist stark. Und dann kann man alles Mögliche da reinschaufeln, was man unterwegs sieht. Ich habe mich also vor allem überraschen lassen.
Und wovon wurden Sie am meisten überrascht unterwegs?
Von der böhmischen Elbe. Das ist was, was ich überhaupt nicht kannte, dass die Elbe ungefähr 400 Kilometer auf tschechischem Areal fließt, bevor sie nach Deutschland kommt. Das habe ich zwar theoretisch gewusst, aber gesehen habe ich es noch nicht. Und die Schönheit dieser Landschaft, der kulturelle Reichtum, bei gleichzeitiger Abwesenheit von internationalem Tourismus weitgehend, hat mich beeindruckt. Und dann natürlich die mittlere Elbe in Sachsen-Anhalt, wo ja große Naturräume sind.
Die Elbauen, die sich da den Fluss entlang ziehen. Ich fand auch, dass Ihre ganz eigene Sprache dem Buch einen starken Zusammenhang gibt. Ich gebe mal ein Beispiel, da schreiben Sie über die tollen Backsteinbauten in der Elbestadt Tangermünde und zwar so: Man sollte meinen, Backstein, das sei wie Lego, ein fantasiearmes Spiel auf der Basis vorgegebener Module, aber hier läuft er zu echten Spitzen und durchbruchsreichen Hochgotik auf. Mit einem Maßwerk, von dem man nicht glauben mag, dass es so viele Jahrhunderte hielt, wirkt es eher wie ein feines, zerbrechliches Gebäck, kross und mürbe und hat doch gedauert. Das ist eine Sprache, fand ich, die sehr viel Bildung mitbringt im Vokabular, also mit dem Maßwerk zum Beispiel, aber auch viel Sinnlichkeit mit dem krossen und mürben Gebäck. Ist das jetzt Ihre Elbe-Buchsprache oder überhaupt Ihre Buchsprache?
Ich hoffe, dass es meine Sprache generell ist. Ich hoffe, dass es einigermaßen voraussetzungslos ist. Okay, muss nicht jeder wissen, was Maßwerk ist. Mhm. Aber wenn man so diese Backsteingotik mit Gebäck vergleicht, ich glaube, das hat jeder vor Augen.
Ja, bestimmt. Sie kommen bei Ihrer Flussreise auch immer wieder auf Schriftsteller zu sprechen, auf Kafka auf der böhmischen Seite, Bohumil Hrabal, auf Wulf Kirsten und Wolfgang Hilbig in Sachsen. Und in Hamburg haben Sie dann einen Schriftsteller an Ihrer Seite bei Ihren Streifzügen da die Elbe entlang, nämlich Michael Kleeberg. Der hat lange in Hamburg gelebt und dort als Schauermann gearbeitet. Das schreiben Sie selbst, klingt heute wie eine Figur aus einem Horrorfilm. Was war denn Michael Kleeberg als Schauermann?
Ein Schauermann, das war jemand, der die Schiffe entladen hat, zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht der Container das Standardmaß war, als man also die Schiffe per Hand ausräumen musste. Das war eine sehr schwere Arbeit, in den Schiffsbauch steigen und die ganze Ware an diese Haken hängen, an denen sie dann rausgehoben wurden. Das war körperlich zermürbend, ein Berufsbild, das heute weitgehend verschwunden ist. Und Herr Kleeberg, ja, der hat mir halt den Gefallen getan, mir vom Hamburg von früher zu erzählen.
Mhm. Da fand ich auch interessant, dass er sagt, also das zeigt ja auch, dass er selbst noch, er ist ja gar nicht so alt, als Schauermann gearbeitet hat, dass die Stadt vor kurzem noch, vor wenigen Jahrzehnten, eine ganz andere Stadt war, die eben auch so stark von so körperlicher Arbeit geprägt war. Das zeigt auch die Veränderung der Stadt, nicht wahr?
Also Herr Kleeberg war der Ansicht, dass Hamburg sich bis 1980 eigentlich gar nicht geändert hat, dass es immer noch die düstere proletarische Hafenstadt war mit Salzgeruch und dass seither die Gentrifizierung aber zu erheblichen Veränderungen geführt hat. Bis hin zur Reeperbahn.
Ja, da sind Sie auch mit ihm unterwegs. Kann man alles nachlesen in Ihrem Buch. Wir müssen vielleicht noch eine bestimmte Gruppe von Menschen vor Ihrem Buch warnen, nämlich die Meißnerinnen und Meißner. Sie sagen zwar über diese ja wirklich schöne sächsische Stadt, dass sie die an ihre Heimatstadt Würzburg erinnert. Dann schreiben Sie sehr wohlwollend über den Meißner Dom, die Burg, das berühmte Porzellan von dort. Und dann kommt eine Stelle, ich lese noch mal ein paar Sätze vor. Würde man in Meißen leben wollen? Die Stadt ist schmuck und malerisch, landschaftlich wunderbar eingebettet, mit 30.000 Einwohnern, nicht gar so klein, durch die S-Bahn mit Dresden verbunden. Wäre das nicht, zum Beispiel, wenn man in Rente geht? Die Antwort ist ein klares Nein. Zitat Ende. Warum sagen Sie denn ganz klar Nein zu Meißen als Ort zum Leben als Rentner?
Würde ich inzwischen, wenn Sie mir so vorlesen, auch nicht mehr gar so hart formulieren. Es ist hübsch, aber es ist für mich eine Nummer zu klein. Ich meine, ich spreche dann von noch kleineren Städten als eine Möglichkeit, zum Beispiel für Familien, die sich sonst keine Immobilien leisten können. Meißen ist so ein bisschen unheimlich mit seinem vielen Mittelalter, was noch da ist. So eins von diesen Schatzkästlein des Horrors, wie der Schriftsteller Hildesheimer mal gesagt hat. So ambivalent. Und vielleicht, man kann ganz gut dort leben. Ich würde dann vielleicht doch lieber nach Chemnitz gehen, wo ich ja sowieso bin.
Ja, seit 30 Jahren. Zum Schluss, am Schluss Ihres Buches hatte ich den Eindruck, Sie finden die schöne Elbe dort am allerschönsten, wo sie verschwindet, wo sie sich in der Nordsee auflöst, wo sie sich ins Grenzenlose öffnet, wie Sie schreiben. Kann das sein? Ist die Elbe da für Sie am schönsten?
Das hat einen besonderen Reiz für mich als Binnenländer. Mhm. Für mich ist das Meer ja immer die Ausnahme. Und auf einmal wird der Fluss zum Meer. Da war ich auch vor mehr als 50 Jahren schon mal. Das erste Mal, dass ich überhaupt am Meer war, war auch die Unterelbe. Das war der Familienurlaub, da war ich 11 Jahre alt. Und ich steige über den Deich und es hört nicht mehr auf. Das war, war ein starkes Erlebnis. Und das ist es für mich immer noch.
Ist auch stark, wie Sie die Elbe verfolgen, eben von der Quelle, wo sie so ein fast nicht wahrnehmbares Bächlein ist, eben dann bis zu dieser Weite des Meeres, wo sie sich auflöst. Mhm. Die Elbe, Porträt eines Flusses, so heißt das Buch von Burkhard Müller. Im Rowohlt Verlag ist das erschienen mit 300 Seiten, 26 Euro ist der Preis. Vielen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen auch.
Ich hoffe, Sie können ein bisschen Gruseligkeit gut aushalten, denn hier geht's jetzt zu einer Gespenstererscheinung. Sophie Stein nimmt uns dahin mit. Die 29-jährige Schriftstellerin gehört zu denen, die in wenigen Tagen in Klagenfurt im Wettbewerb lesen werden bei den 48. Tagen der deutschsprachigen Literatur dort, auch bekannt als Bachmann-Wettbewerb. Meine Kollegin Thi Lin hat Sophie Stein vorher in einer Berliner Gespensternacht getroffen.
So leise ist Berlin selten. In einer lauen Sommernacht treffe ich Sophie Stein an der Panke, einem kleinen Fluss, der quer durch den Stadtteil Wedding im Norden Berlins fließt. Im Dunkeln ist er kaum zu erkennen. Der schmale Weg am Flussufer scheint ins Schwarze zu führen. Nur der Halbmond und die wenigen Sterne spenden Licht.
Genau, dann da vorne gibt es so eine Stelle, also es wird dann sehr dunkel. Und dann geht links so ein kleiner Pfad ab. Und führt dann wieder zu einer Straße, an der es heller wird. Und dann habe ich so 50 Meter von mir, dort wo dann wieder die Straße war und es heller war, halt so eine schwarze Silhouette gesehen.
Während wir weiterlaufen, wippen ihre langen braunen Haare auf ihrer weißen Zotteljacke mit.
Ich grusel mich gerne und ich mag es, mich so in so einen Zustand zu versetzen, in dem ein Teil von meinem Verstand irgendwie denkt, also an irgendwas glaubt und denkt, da ist was Gruseliges, aber eigentlich glaube ich nicht dran, aber irgendwie doch.
Dann bleibt Sophie Stein unvermittelt stehen. Sie zeigt auf eine beleuchtete Stelle in der Ferne. Da sei ihr eine Art Gespenst begegnet. Eine nebelartige, ja geisterartige Silhouette. Sie soll 2 Meter groß gewesen sein, sodass sie das Licht der dahinter stehenden Laterne verdeckt und die Umgebung in Dunkelheit gehüllt hat.
Sie hat halt irgendwie so eine ganz komische Bewegung gemacht, so hin und her geschwankt. Aber es hat so absichtsvoll gewirkt. Irgendwie, als wäre das so eine Botschaft.
Sie geht ein paar Schritte weiter, breitet die Arme leicht aus und ahmt jene Gestalt nach. Ganz langsam pendelt ihr schlanker Körper nach rechts und dann nach links. Damals habe sie Angst bekommen. So schnell sie konnte, sei sie weggerannt. Trotzdem fasziniert sie heute diese zwischenweltliche Erfahrung.
Ich glaube eigentlich auch nicht an so übernatürliche Dinge, aber es macht manchmal Spaß, irgendwie so das zu spielen und irgendwie sich zu gruseln.
Zwischen der geistähnlichen Gestalt und der Wirklichkeit, die sie durch das Schreiben erschafft, sieht sie Parallelen.
Realität entsteht auch genau dadurch, dass man es sich vorstellt. Beziehungsweise ja, halt diese Abspaltung im Kopf, dass man dann diese verschiedenen Räume hat und sich dann selbst auch das so in sich so moderieren kann und halt verschiedene Räume hat, in die man reingehen kann. Und dort dann so spielt und experimentiert. Aber trotzdem ist immer so ein Teil von einem, der wachsam bleibt und der das alles kontrolliert.
In ihrem Debütroman Amanessa bewegt sich die Protagonistin Aziza zwischen verschiedenen Ebenen der Wahrnehmung. Mal befindet sie sich in einer Traumwelt, dann in Erinnerungsfetzen und mal in der Gegenwart. Die Ebenen verschwimmen. Auch Sophie Stein reist gewissermaßen zwischen den Welten. Die ursprüngliche Mainzerin hatte ein Studium der vergleichenden Literaturwissenschaften in Berlin aufgenommen. Dort fühlte sie sich anfangs noch verloren und ist nochmals nach Mainz zurückgekehrt, ehe sie sich wieder für Berlin entschieden hat. Anfang des Jahres ist sie von einer Recherchereise für ihr drittes Buch aus Madagaskar zurückgekehrt. Dort hat sie mitten im Wald in einer nicht abschließbaren Hütte gewohnt.
Viele Leute hatten halt Angst vor diesen Tieren, vor dem Fossa oder so. So eine Raubkatze, die aber eigentlich kann die einem auch nur so an der Wade mal knabbern oder so, wenn man auf der Toilette sitzt, die auch keine Wände hat und mitten im Wald ist. Aber ja, was ich sagen wollte, ist, dass ich in Madagaskar halt manchmal Angst hatte, dass diese Geräusche im Unterholz Menschen sind.
Wie die Außenwelt das menschliche Bewusstsein prägt, ist ein wiederkehrendes Motiv in ihren Arbeiten. Die meisten Menschen hätten keinen Bezug zur Natur in ihrer tiefen Dimension. Sophie Stein vergleicht das mit einem Computer. Wir sehen den Bildschirm, aber nicht die technischen Abläufe dahinter. Das, was wir als Realität wahrnehmen, sei nur ein Bruchteil dessen, was sich noch unter der Oberfläche verberge. Was bedeutet das Schreiben für Sie?
Das ist, als würde man den Verstand so aufspalten oder dann so ein waches und ein schlafendes Auge haben und man schielt so ein bisschen.
Für Sophie Stein wird durch das Schreiben die Fantasiewelt zur Realität. Ihre verspielte, verträumte Sprache führt in verschiedene Welten. Immer wieder hält sie nachdenklich inne. Mir scheint, sie möchte gar nicht im Hier und Jetzt bleiben. So als schweife sie immerzu gedanklich in die Ferne. Einige Literaturkritiker interpretieren Amanessa als spirituell mit Hang zu New Age. Das erstaunt sie.
Also ich würde mich nicht als irgendwie spirituell oder esoterisch bezeichnen. Obwohl jetzt das natürlich mit dem Geist irgendwie so nach dem Gegenteil klingt. Aber eigentlich will ich damit ja nur diese Spaltung zeigen, dass man einerseits was glauben kann und andererseits nicht. Einerseits gibt es den Geist, andererseits gibt es total rationale Erklärungen für dieses Phänomen. Einerseits ist Schreiben oder Literatur einfach Fantasie und erfunden und andererseits ist es auch real. Also es ist so beides.
Den Tagen des 48. Bachmann-Wettbewerbs blickt die Schriftstellerin aufgeregt und auch demütig entgegen. Sie habe nicht damit gerechnet, dort eingeladen zu werden, sagt sie, und empfinde es als Privileg, dass Menschen ihr zuhören. Über ihre Lesung hat sie sich natürlich schon Gedanken gemacht.
Eigentlich kann man ja nichts machen, was nicht irgendwie schon da war oder was noch Leute schocken würde. Das Schockierendste wäre wahrscheinlich so gar nichts zu machen. Ich habe mir so eine kleine Sache überlegt, so ein Accessoire, aber ich weiß noch nicht, ob ich das mache. Mal schauen.
Einen Teil des Weges fahren wir zusammen im Bus nach Hause. Als wir uns verabschieden, frage ich mich, ob sie noch lange wach bleiben wird.
Sophie Steins Debütroman Amanessa, der ist im Verlag Diaphanis erschienen, gibt es für 20 Euro dieses Buch. Und in 6 Tagen wird Sophie Stein dann beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb dabei sein. Und über diesen Literaturwettbewerb werden wir hier im Deutschlandfunk Kultur dann genauer berichten.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Philosoph und Soziologe Theodor W. Adorno, der war einer der wichtigsten Denker im westlichen Nachkriegsdeutschland, auch in der Öffentlichkeit. Er war zeitweise jede Woche im Radio zu hören. Manche haben ihn sogar einen Erzieher der jungen Bundesrepublik genannt. Wie Adorno dieses Land nach 1949 mitgeprägt hat, darum geht es in einem neuen Buch. Und es geht da auch um seine Schülerinnen und Schüler. Der Historiker Jörg Später hat dieses Buch geschrieben und Adornos Erben genannt. Für uns hat es Michael Opitz gelesen. Guten Tag, Herr Opitz.
Guten Tag, Herr Mayer.
Ist denn Adorno jetzt auch bei Jörg Später so ein Erzieher der jungen Bundesrepublik?
Also er erwähnt das Wort Erzieher nicht, aber Theodor W. Adorno kam 1949 mit einem Auftrag aus dem amerikanischen Exil zurück nach Frankfurt. Und das war der Auftrag, Auschwitz darf sich nicht wiederholen. Und als 1963 in Frankfurt der Auschwitz-Prozess stattfand, da hat Adorno einen Rundfunkvortrag gehalten und auf den geht Später ein, der hieß Erziehung nach Auschwitz.
Da ist der Erzieherbegriff wieder da.
Genau.
Wie erklärt Jörg Später das oder erklärt er es überhaupt in diesem Buch, wo es ja vor allem um die Erben geht, warum Adorno so wichtig geworden ist für die Bundesrepublik?
Also ich glaube, Adorno hat eine enorme Anziehungskraft gerade für junge Studenten gehabt, weil er nämlich sich die Frage gestellt hat, und die war auch in seinem Denken sehr zentral: Wie konnte es zu Auschwitz kommen? Und das hat die jungen Leute angezogen, die eine Antwort darauf haben wollten. Und die haben sie eher bei Adorno gesucht und nicht bei Heidegger, weil Heidegger war verwickelt in die NS-Ideologie. Und wie gesagt, Adorno wurde ins Exil gezwungen. Und da erhoffte man sich andere, ehrlichere Antworten. Und deshalb hat er eine enorme Anziehungskraft gehabt. Gleich die ersten Vorlesungen, die er ab 1950 in Frankfurt gehalten hat, das waren Kant-Vorlesungen, also zu Immanuel Kant, dem Philosophen. Da waren an die 700 Teilnehmer, die ihm zugehört haben.
Und jetzt soll es ja eigentlich laut Titel um die Erben gehen. Wer waren jetzt Adornos Erben?
Also später macht er sozusagen zwei Gruppen auf. Er spricht einmal von den ersten Schülern, und das waren Hermann Schweppenhäuser, Karl-Heinz Haag, Alfred Schmidt, Ludwig von Friedeburg, Helge Pross, Peter Tschondi und Ivan Nagel. Und dann gibt es eine zweite Schülergruppe, die kamen etwas später. Und zu denen gehörte Jürgen Habermas, Oskar Negt, Elisabeth Lenk und Rolf Tiedemann. Und das sind so die Personen, auf deren Spuren begibt sich dann später und verfolgt sozusagen deren Biografien und auch deren universitäre Laufbahn. Also wir bekommen sozusagen beides, einen biografischen Einblick, allerdings auch einen akademischen Einblick, den verfolgt also später in diesem Buch sehr konzentriert.
Können Sie uns das vielleicht an einem Beispiel mal skizzieren, wie Jörg später jetzt die Wege nachzeichnet, dieser Erben?
Ja, vielleicht wirklich Jürgen Habermas, der ist der bekannteste. Es gibt noch sozusagen den Alexander Kluge, der kein Schüler von Adorno war, aber Adorno hat ihn wie einen Sohn behandelt. Aber Habermas kommt 1956 zu Adorno und wird sein erster persönlicher Assistent, bleibt aber nicht lange in Frankfurt, geht 1959 wieder. Es hängt auch damit zusammen, dass der ist ja auch wirklich ein spezieller, sehr individueller Mensch und konnte sich nicht so richtig einordnen. Er kommt aber 1960 wieder auf den Lehrstuhl von Max Horkheimer und bleibt.
Das war ja
dann
der sozusagen der Gefährte oder der.
Ja, das war sozusagen Adorno. Das Doppelgespann. Ja. Beide haben die Dialektik der Aufklärung geschrieben. Und Habermas übernimmt dann diesen Lehrstuhl, bleibt in Frankfurt und ist dann auch da, als sozusagen die Studentenunruhen beginnen, und ist da in der Zeit an Adornos Seite und nimmt aber eine andere Position ein als die linken Studenten. Also er hält das, was die da machen, für eine Scheinrevolution, und sie sind dann sehr sauer. Adorno ist dann letztendlich derjenige, der die Polizei ruft, als das Institut für Sozialforschung von den Studenten besetzt wird. Und das führt zu einem Bruch der Linken, weil man eigentlich glaubte, die Theorie, die Adorno verbreitet hat, würde genau dahin führen, wo die Studenten sich hinbewegt haben. Da war Habermas einer der Fürsprecher. Und nach dem Tod von Adorno 1969 hat er, glaube ich, im Historikerstreit 86 die Position von Theodor W. Adorno vertreten, als er nämlich sich wehrte gegen den Ansatz von Ernst Nolte, der gemeint hat, der Gulag, also die sowjetischen Lager, wären eigentlich das Vorspiel des Holocaust gewesen. Und da hat Habermas eine dezidiert andere Haltung vertreten.
Jetzt könnte dieses Buch, das eben Adorno porträtiert und dann seine Schülerinnen und Schüler und so große Namen wie eben Habermas oder Oskar Negt oder Peter Tschondi als Literaturwissenschaftler, das könnte ja auch sowas wie ein Porträt der intellektuellen Bundesrepublik sein, im besten Falle. Ist es das denn?
Ich glaube nur zum Teil, weil also Jörg Später konzentriert sich sehr stark auf die Biografien. Und das macht er ausführlich, und man muss dann oftmals schon auch wirklich einen Hintergrund haben, auch entweder einen philosophischen oder germanistischen Hintergrund, um diese Personen, um die es geht, dann einordnen zu können. Das fällt manchmal schwer. Da kommen Titel, Buchtitel, Einlassungen auf diese Bücher hintereinander, und es fehlt so etwas, wo man sagen könnte, Adorno war ein unglaublicher Ideengeber, hat eine Wirkung gehabt, indem er Fenster aufriss und den Blick öffnete für neue Gebiete, in denen dann Leute wie Habermas, Tschondi, Elisabeth Lenk auch Wirkung erzielten. Und dann wäre es vielleicht sicher besser gewesen, das zu beschreiben, weil intellektuell ist die Wirkung von Adorno natürlich unglaublich viel breiter als nur beschränkt auf diese Personen, die im Zentrum dieses Buches stehen.
Das Buch Adornos Erben, eine Geschichte aus der Bundesrepublik von Jörg Später. Im Surkamp Verlag ist das erschienen mit 760 Seiten, 40 Euro ist der Preis. Michael Opitz, vielen Dank für die Rezension.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ich hätte gerne einen Ort, an dem ich üben könnte, richtige Gedichte zu schreiben. Ein Zimmer mit vier Wänden und einer geschlossenen Tür.
Aber es ist kein Platz für Tuves Träume in der engen Wohnung im Kopenhagener Arbeiterviertel Vesterbro in den 1920er Jahren. Die 14-Jährige muss die Schule verlassen und arbeiten gehen. Nebenbei schreibt sie erste Gedichte in ein Poesiealbum. In der Kopenhagen-Trilogie erzählt Tuve Ditlevsen entlang der eigenen Biografie von der Flucht aus einem harten Alltag ins Schreiben. Das Residenztheater München bringt die autofiktionalen Texte auf die Bühne. Drei Schauspielerinnen verkörpern die unterschiedlichen Lebensabschnitte der Ditlevsen. Die Texte bleiben eng am Original.
Aber warum möchte ich eigentlich so gerne normal und gewöhnlich sein?
Die Kopenhagen-Trilogie, inszeniert von Elsa-Sophie Jach, nach den Romanen Kindheit, Jugend und Abhängigkeit von Tove Ditlevsen, mit einem Videoprolog aus Gesichter. Morgen um 19 Uhr, Marstall, Residenztheater München. Walter Trier schuf mit der Titelillustration zu Kästners Emil und die Detektive eine der bekanntesten Buchcover überhaupt. In Lebensgröße nachgebaut kann man in München die Straßenszene betreten und mit Emil gemeinsam hinter der Litfaßsäule Dieb Grundeis observieren. Die Internationale Jugendbibliothek München besitzt den größten Bestand an Walter Trier-Illustrationen. Direktorin Christiane Rabe.
Die sind von einer Leuchtkraft, diese Illustration, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass die schon über 70 Jahre alt ist.
Der 1890 geborene Trier war zunächst Karikaturist beim Simplicissimus.
Da sehen dann die Berliner Verleger Ullstein zum Beispiel und versuchen nun, ihn abzuwerben.
Fortan illustriert Trier sehr erfolgreich nicht nur Kästner-Bücher, bis er als Jude 1936 Deutschland verlassen muss. Von England aus verfolgt der Illustrator und Karikaturist Hitler mit bissigen und humorvollen Zeichnungen. Die Ausstellung Walter Trier, der frechfröhliche Illustrator von Erich Kästners Kinderbüchern, zu sehen in der Internationalen Jugendbibliothek München bis zum 22. September. Was wäre, wenn? Sascha Stanicic erlaubt seinen Protagonisten, das eigene Leben umzuschreiben. Im Erzählband mit dem unglaublich langen Titel Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Heute Abend liest der Autor in Hannover.
Literatur ist ja so ein Möglichkeitenraum. Da probieren wir Geschichten aus der Vergangenheit, Geschichten aus der Gegenwart.
Sascha Stanicic.
Und eben auch die Zukunftsvorstellungen als Geschichten aus.
Eine Reinigungskraft kann die Zeit anhalten, um endlich ihr Leben in die Hand zu nehmen. Ein paar Jugendliche erfinden den Möglichkeitsraum. Da kann man schon mal einen Blick in die eigene Zukunft werfen und dann entscheiden, ob man dieses Leben wirklich will. Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Sascha Stanicic liest heute Abend um 20 Uhr, kleiner Sendesaal des NDRs in Hannover.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Es gibt jetzt Neuigkeiten zu einer Geschichte, die Deutschlandfunk Kultur vor über einem Jahr aufgedeckt hat. Wir haben im April 2023 berichtet, dass während der Corona-Pandemie auch rechtsextreme Buchprojekte mit staatlichen Geldern unterstützt wurden. Das ist passiert bei dem Programm Neustart Kultur, dem Corona-Programm der Bundesregierung. Und recherchiert hatte das damals unter anderem mein Kollege Max Kubal, der ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo, willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Was gibt's denn jetzt für Neuigkeiten in dieser Sache?
Ja, ich habe erfahren, dass der Börsenverein des Deutschen Buchhandels einen Verlag aufgefordert hat, Geld zurückzuzahlen. Beide Seiten haben das auch inzwischen bestätigt. Dazu muss man wissen, der Börsenverein hatte dieses Programm zur Unterstützung von Verlagen im Auftrag der Bundesregierung durchgeführt. Und wie gesagt, bei einem Buch jetzt eine Rückforderung vom Börsenverein. Da geht es um das Buch Kulturkampf um das Volk, der Verfassungsschutz und die nationale Identität der Deutschen. Geschrieben hat das Martin Wagener und das wurde gefördert mit 7.500 Euro. So, und dieses Buch wurde nach dem Erscheinen vom Bundesamt für Verfassungsschutz, so berichten es zumindest Fernsehmagazine, in Teilen als extremistisch eingestuft. Warum? Das verrät dann ein Blick ins Buch relativ schnell. Auf Seite 18 etwa stellt Herr Wagener seine zentrale These auf. Zitat: Die Bundesregierung unter Angela Merkel versucht, aus der deutschen Kulturnation eine multikulturelle Willensnation zu machen. Diese Politik wird gegen große Teile des Volkes durchgesetzt, die in Umfragen immer wieder erkennen lassen, das Projekt nicht zu unterstützen. Zitat Ende. Das nimmt also Bezug auf rechte Kampfbegriffe wie Great Reset, großer Austausch, Umvolkung und so weiter. Und deswegen bewertet der Verfassungsschutz solche Passagen, in denen Wagener hier von Ethnopluralismus schreibt, als extremistisch. Wagener selbst sagt gegenüber Kontraste, die Vorwürfe des Verfassungsschutzes seien inhaltlich frei erfunden.
Was der Börsenverein aber offensichtlich anders sieht, wenn er jetzt das Geld zurückfordert, ja?
Ja, genau. Die haben jetzt sehr, sehr lange geprüft, 14 Monate lang. Ich habe immer wieder nachgefragt, immer wieder wurde ich vertröstet. Jetzt aber kommt Bewegung in die Sache. Und der Börsenverein hat mir geschrieben, man habe ein unabhängiges Gutachten bei einem Juristen beauftragt, Professor Alexander Thiele. Der ist Professor für Staatstheorie und öffentliches Recht an der Business and Law School in Berlin. Und Thiele kommt zu dem Ergebnis, dass man von einem Verstoß gegen die Förderrichtlinien ausgehen könne und daher die Förderung rückgängig gemacht werden könne.
Was sagt der Verlag jetzt zu dem ganzen Vorgang?
Ja, der Lau-Verlag aus Rheinbeck bei Hamburg, der hat Widerspruch eingelegt, das Geld zurückzahlen zu müssen, diese 7.500 Euro. Und der Verleger Willi Lau hat mir geschrieben, Zitat: Bei dieser Auseinandersetzung geht es im Grundsatz um Meinungsfreiheit und Freiheit der Wissenschaft in unserem Land. Zitat Ende. Also er meint, das sei von der Meinungsfreiheit gedeckt, dieses Buch. Und er hat auch Kritik geübt an unserer Recherche, wenn er weiterschreibt, es sei unangemessen, dass Deutschlandfunk Kultur das Buch als rechtsextremistisch darstellt und somit auch unseren Verlag in ein Lager zerrt, mit dem wir absolut nichts am Hut haben. Zitat Ende. Wobei, genau genommen haben ja nicht wir das Buch als rechtsextrem gelabelt, sondern wir haben darauf hingewiesen, dass der Verfassungsschutz das getan hat und deswegen die Frage aufgeworfen, ob so ein Buch wirklich mit staatlichem Geld unterstützt werden sollte.
Und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass gerade dieses Buch mit Steuergeldern gefördert wurde?
Das lag kurz gefasst daran, dass der Börsenverein nicht so richtig genau hingeguckt hat. Man muss sich also nochmal das Prozedere angucken, dieser Förderentscheidungen. Alle Verlage, die dort einen Antrag gestellt haben, mussten online ein Häkchen setzen, dass sie keine jugendgefährdenden, gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen oder strafbaren Inhalte produzieren werden. Und dieses Häkchen hat der Lau-Verlag gesetzt und daraufhin gab es das Geld. Natürlich war zum Zeitpunkt des Antrags jetzt nicht unbedingt klar, dass Kulturkampf um das Volk, dieses Buch, später dann in Teilen als extremistisch eingestuft werden würde. Aber der Börsenverein hat eben auch nicht im Nachhinein nochmal geprüft und genau hingeschaut und hat sich einfach drauf verlassen. Naja, jetzt also diese eine Rückforderung. Wir sind gespannt, was da rauskommt, auch mit dem Widerspruch. Weitere Titel werden wohl auch noch geprüft, sagt der Börsenverein, und es könnte auch noch zu weiteren Rückforderungen kommen.
Da werden wir dann sicherlich nochmal drüber sprechen. Für heute besten Dank an Max Kubal. Und wenn Sie sich unsere Recherche zu den rechtsextremen Buchprojekten nochmal anschauen möchten, die steht auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de. Und da finden Sie übrigens auch die vollständige Liste der geförderten Bücher, wenn Sie da reinschauen möchten. Ungefähr 1000 Bücher sind da insgesamt gefördert worden.